Ja, guten Morgen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Auch wenn ihr seht, unsere leeren Stühle sind auch heute in der Überzahl. Es ist einfach so, Freitag, Samstag, selbst bis heute Morgen, Anrufe, ich kann nicht kommen, ich kann nicht kommen, ich kann nicht kommen. Und das sind nicht nur Ansteckungsgeschichten. Das sind Rückenprobleme, das sind Beinprobleme, das sind einer hat einen offenen Fuß, kann heute nicht kommen. Und so ist das eben. Ne? Und ich selber bin auch angeschlagen. Aber ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich finde auch, dass es notwendig ist, unter das Wort zu kommen. Es ist notwendig, unter das Wort zu kommen, gerade dann, wenn es einem nicht gut geht. Da ziehen sich die Leute zurück wie die Katzen. Wenn eine Katze was hat, die versteckt sich irgendwo und kommt nicht wieder raus, entweder stirbt sie da oder sie wartet, dass sie gesund wird. Ich habe mich heute Morgen in der Einleitung darüber gefreut, dass gesagt wurde, es gibt ja Dinge, die sind da, aber die sieht man nicht. Da habe ich mich erinnert an den Professor Werner Gitt, einer der begnadetsten Evangelisten derzeit. Ich bemühe mich gerade darum, ihn zu uns in die Arche einzuladen, damit er mal mit uns und unseren Mitarbeitern ein paar ernste Worte spricht, dass es vorangeht. Der erzählte nach einer Evangelisationsbotschaft, dass auch nach der Predigt eine Frau zu ihm kam und sagte, ich glaube nur an das, was ich sehe. Und er guckte sie einen Augenblick an und dann sah er, sie hatte ihre Haare festgemacht mit mehreren Haarklammern. Und dann hat er gesagt, nimm mal mit jeder Hand eine Haarklammer raus, nimm sie mal in die Hand, sagt er, und dann geh mal da an die Wand, guck mal da unten, da ist so ein weißes Ding mit zwei Löchern drin und da steck mal in jedes Loch eine rein. Und die Frau sagte, da ist Strom drin. Und der Werner Gitt sagt, wie kommst du darauf, ich sehe nichts. So ist das. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sehen wir nicht, aber die sind gegenwärtig. Das ist wichtig. Ja, wir sind nur eine kleine Gruppe. Wir haben ja auf unserer Arche-Seite bei den Predigten ein Zielwerk inzwischen. Und tatsächlich wurde die Predigt letzten Sonntag von Dieter 1200 Mal abgerufen. Und meine Predigt, die ich vor 14 Tagen gehalten habe über Bartimäus, die wurde 3800 Mal abgerufen, im gesamten deutschsprachigen Raum bis ins Ausland. Ich kriege Nachrichten aus Ungarn, aus was weiß ich, von wo überall her. Unfassbar. Als ich das gesehen habe, schon am Mittwoch gesehen habe, dass ich schon über 2000 Aufrufe hatte, habe ich zu Juliane gesagt, der Zähler ist kaputt. Nee, der ging hoch und bei Dieter gestern auch, da war er auch immer 300, 400, 200 und zwischendrin aber auch nur mal einmal 23 und einmal 24. Man muss die 7 Tage zusammenzählen. Auch Holger hatte das ja gesehen, der hat gesagt, was ist da denn passiert? Ja, ich gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber wenn die alle zu uns zum Gottesdienst kommen könnten, dann wäre auch noch unser Wendehammer zu klein. Die würden wir da nicht hinbringen. Und die würden wir auch nicht in die Muck kriegen. Es ist unglaublich, dass unsere kleine Arche, wo wir manchmal so wenig Leute hier sind, so eine Außenwirkung hat und die Leute die Predigten hören. Das scheint aber auch damit zu tun zu haben, dass nach der Pandemiezeit sich etliche Leute ja auch an den Fernseher und an den Rundfunk gewandt haben. Und ich habe das gelesen in den christlichen Medien, dass viele sich gesagt haben, was soll ich in der Gemeinde? Ich kann das alles zu Hause bequem am Sofa haben. Und das stimmt nicht. Ne? Bei uns gibt es ja ausschließlich nur die Predigten. Das Ganze drumherum gibt es nicht. Es gibt keinen Gesang, es gibt keine Gebet, es gibt keine Zeugnisse und es gibt auch keine Atmosphäre. Na, man sitzt eben zu Hause und hört sich die Predigt an und schläft hoffentlich nicht dabei ein. Ja, heute Morgen eine neue Botschaft. Ich hatte ja Zeichen der Endzeit, die Sache mit Bartimäus genannt und habe gesagt, dass das Zeichen ist, dass er geschrien hat im richtigen Moment, als Jesus vorbeikam. Das ist das Zeichen der Endzeit. Ich will das nochmal von der anderen Seite heute ausführen und sage heute Zeichen der Endzeit, eine Botschaft der Hoffnung. Habt ihr das gewusst? Dass die Endzeit eine Botschaft der Hoffnung sein kann? Viele Menschen in der heutigen Zeit spüren ja, dass etwas nicht mehr stimmt. Sie haben ein ungutes Gefühl dabei, wenn Sie daran denken, was die Zukunft wohl bringen mag. Erst zur Jahrtausendwende wurden viele Stimmen laut, dass dies vielleicht das Ende unserer Zivilisation sei. Naja, das glaube ich nicht, weil Gott das nicht zulässt. Auch die Bibel nennt ein Ereignis, das entscheidende Veränderungen für die Menschheit mit sich bringt. Und was könnte das anderes sein als die Wiederkunft Jesu? Dieses Ereignis wird die Lösung für alle globalen Probleme der Menschheit sein. Die können heute Theater machen und Zirkus machen und Dinge uns sagen, was sie noch alles an Schlechtigkeiten für uns bereitstellen in der Endzeit. Wenn Jesus wiederkommt, ist das alles vorbei. Dann gehen die Seinen in die ewige Herrlichkeit. Und da gibt es das alles nicht. Ich möchte an den Anfang den Bibelvers stellen aus Matthäus 16, Vers 3. Und da heißt es, und das Morgen sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ich sage bei der Gelegenheit immer, nicht verwechseln, verurteilen mit beurteilen. Viele Christen verwechseln das. Wenn man mal etwas beurteilt und geradeaus sagt, dann kriegt man einen erhobenen Zeigefinger, du darfst nicht verurteilen. Wo doch das Wort Gottes sagt, wir sollen die Kosten überschlagen. Also Jesus fordert uns auf jeden Fall auf die Zeichen der Zeit zu achten und sie zu beurteilen. Aber er fordert uns nicht dazu auf, Partei zu ergreifen. Das erleben wir auch, haben wir auch neulich in der Bibelstunde erlebt, dass ich dann erstmal einschreiten musste und sagen musste, wir ergreifen keine Partei, wir ergreifen Jesus. Jeder Krieg ist negativ, ist schlecht und in jedem Krieg kommen Leute um und in jedem Krieg werden Menschen misshandelt und missbraucht. Wir sehen das, aber wir haben keinen Grund, uns auf die eine oder auf die andere Seite zu stellen, weil alle, die im Krieg sind, sind schuldig. Also sollen wir nicht Partei ergreifen, aber wir sollen die Dinge, die passieren, richtig beurteilen. Wenn wir in das Leben Jesu reinschauen, dann deuten uns viele Prophezeiungen des Alten Testaments ja auf die Geburt Jesu hin. Und viele Zeichen bekundeten, dass Jesus der ersehnte Messias war. Und doch die meisten Menschen der damaligen Zeit nahmen keine Notiz davon. Obwohl sie ja in die Synagoge gingen und das vorgelesen kriegten. Obwohl seine Taufe und sein Tod auf das Jahr genau genau vorausgesagt wurden, nämlich im Daniel Buch 9, mit dem wir in der Bibelstunde gerade beschäftigt sind. Was die Wiederkunft Jesu anbelangt, so nennt die Bibel keinen genauen Zeitpunkt. Viele haben versucht, das zu errechnen, sie sind alle gescheitert. Dafür nennt er aber viele Zeichen, anhand derer wir erkennen können, ob die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht. Ich lese aus Matthäus 24 die Verse 3 bis 5. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete zu ihnen und sprach, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und siehe da, wir haben sie in der Welt. Wir haben sogar mindestens zwei in Deutschland, die von sich behaupten, sie seien der im Fleisch wiedergekommene Jesus. Und gar nicht weit weg im Ausland, brauchen wir nicht weit fahren, da sitzt einer, ich bin größer als Gott. Ja, wie kann man in solche Irrtümer verfallen? In Matthäus 24, Vers 1 und 2 teilte Jesus seinen Jüngern ja mit, dass der Tempel bald zerstört werden würde. Für die damaligen Jünger war dieses Ereignis gleichbedeutend mit dem Untergang der Welt. Und da fragten sie Jesus nach den Zeichen, die sein Kommen ankündigen würden. Und Jesus nannte ihnen daraufhin verschiedene Zeichen. Und achtet mal auf die, auf die Zeit von heute. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Er erwähnte ein Zeichen viermal. Ihr könnt es nachlesen im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel. Ein Zeichen hat er viermal erwähnt und das ist die Verführung. Interessant. Die Verführung. Menschen, die sich als Jesus ausgeben oder als Messias, gibt es viele. Doch für die meisten Menschen besteht keine Gefahr, sich von denen verführen zu lassen. Schwieriger ist es, wenn Menschen oder auch ganze Gemeinden vorgeben, Gott zu lieben, sich aber nicht an die Bibel halten und Sünde kleinreden. Das erleben wir momentan gerade. Ne? Das hätte ich mir nie träumen lassen, was wir heute hören, dass der Papst sich entschieden hat, im Vatikan homosexuelle Paare zu trauen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber das ist durch die Medien gegangen. Auch einige von euch haben das gelesen. Aber wenn sie heute den klaren Weg der Erlösung und Gottes Willen verschleiern, das ist doch furchtbar. Dieser Verführung kann man nur mit der Bibel entkommen. Und es geht überhaupt nicht mehr anders, als dass wir selbst anfangen, die Bibel zu lesen. Wir können uns jeden Tag vieles anhören. Ich sage ja, bei uns werden die Predigten abgehört, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Ihr glaubt gar nicht, was im Internet alles erzählt wird. Indem man nicht blind religiösen Führern vertraut, sondern selbst die Bibel studiert und den Heiligen Geist darum bittet, dass er uns die in alle Wahrheit leitet, wie es in Johannes 16, Vers 13 steht, das kann und muss unser Weg sein. Schauen wir uns an, welche Zeichen Jesus noch nannte, außer der Verführung. In Kapitel 24, Vers 6 und 7 sagt er, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Und die Kriege sind nicht nur da, die nehmen sogar zu im Moment. Er sagt, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und da. Ja, wenn wir uns ein bisschen umgucken, sehen wir, das passiert alles. Das passiert alles heute und es passiert in einer Häufung in so vielen Ländern im Moment. Ich habe gehört, dass deutsche Soldaten momentan in 18 verschiedenen Ländern unterwegs sind. Bloß in Deutschland sind fast keine mehr. Das ist unglaublich. Aber Kriege gab es schon immer. Aber im letzten Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, den Krieg zwischen Iran und Irak, Arabern und Israelis, Kriege in Bosnien, im Kosovo, im früheren Jugoslawien, in Afghanistan, in Tschetschenien, in Nordirland, Irland, überall in Afrika, von Ruanda und Somalia bis zum Sudan und zum Kongo und jetzt auch in Israel. Kriege überall. In einer Häufigkeit, wie man sie früher so nicht gekannt hat. Da lesen wir hier, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Im 20. Jahrhundert sind ca. 180 Millionen Menschen durch Kriege getötet worden. Das sind mehr Tote als in den vergangenen Jahrhunderten zusammen. Viele Menschen haben Angst vor einer weltweiten atomaren Vernichtung der Menschheit. Doch hier hat die Bibel auch eine erfreuliche Nachricht. Dann lesen wir in Matthäus 24, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Ich hatte gesagt, Zeichen der Endzeit, Zeichen der Hoffnung. Wo steckt die Hoffnung? In diesem Satz hier steckt doch eine ganz tröstliche Tatsache. Da kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen, mit diesem Vers. Dass die Menschheit sich durch einen Krieg nicht selbst vernichten wird. Wenn die Krisenherde weltweit zunehmen, dann brauchen wir uns nicht zu erschrecken. Das Ende der Welt sind diese Kriege nicht. Wie sieht es mit Hungersnöten und Erdbeben aus? Jeder siebte Mensch auf der Erde hungert, wird gesagt. Das ist fast 1 Milliarde Menschen. Auch darauf gibt uns Gott eine Antwort in Matthäus 24, Vers 12. Da wird nämlich gesagt, und wenn die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, dann wird die Liebe in vielen erkalten. Habt ihr das Gefühl, dass Ungerechtigkeit auf dieser Welt herrscht? Spendenaffären, zum Beispiel innerhalb der Politik, zeigen uns, dass nicht einmal diejenigen die Gesetze halten, die sie selber machen. Und dabei bezieht sich die Bibel beim Begriff Ungerechtigkeit nicht nur auf staatliche Gesetze, sondern vor allen Dingen auf Gottes Gesetz. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Betrügereien, Unmoral. Wir haben gerade von Karneval gehört. Ich habe gesehen im Internet von einer Kirchengemeinde, evangelischen Kirchengemeinde, die Karneval verkleidet im Gottesdienst feiert. Man staunt, was sich die Menschen so einfallen lassen. Viele Menschen denken nur noch an ihren eigenen Vorteil. Und doch wird die Ungerechtigkeit noch weiter zunehmen und die Menschen werden sich nur noch um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Gottes Gesetz dabei vergessen. Diese Zunahme an Gesetzlosigkeit wird selbst unter Christen dazu führen, dass die Liebe erkalten wird. Du hast es vorhin im Gebet angesprochen. Die Aufgabe eines Christen sollte sein, Menschen zu Jesus zu führen. Doch vielfach macht sich Sorglosigkeit breit und dabei sagt die Schrift, dass die Liebe uns von Gott gegeben wird. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn also die Liebe in vielen erkalten wird, dann bedeutet dies, dass der Heilige Geist nicht mehr an ihnen wirkt oder wirken kann. Dabei ist gerade der Heilige Geist, der uns die Wahrheit erkennen lässt und der uns die Augen über die Sünde öffnet, so wichtig. In Johannes 16, Vers 18 heißt es, und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wie passiert das denn heute? Wie werden wir denn in alle Wahrheit geleitet? Es gibt nur einen einzigen Weg und das ist die persönliche Hinkehr zu Jesus in aufrichtiger Reue und Buße und die Bereitschaft aufzubringen, das neue Leben in Christus anzunehmen. Dann heißt es nämlich, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Und dann brauchen wir nicht mehr darüber nachzudenken, ob jeder, der hier drin sitzt, eine andere Bibelübersetzung hat und fragen, wer hat denn nun eigentlich das Richtige? Gott hat doch nie gesagt, ich wache über meinen Urtext. Er hat immer gesagt, ich wache über mein Wort. Und er hat gesagt, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Wenn wir also mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, wenn der in uns wohnt, ist es unabhängig davon, welche Übersetzung wir gerade lesen, er wird uns die Wahrheit aufschließen. Wir müssen es nur ausprobieren. Ich mache das seit vielen Jahren, seit ich das begriffen habe. Aber das ist doch eine wunderbare Geschichte. Der Mangel an Heiligen Geist ist die Ursache für die Zunahme der Gesetzlichkeit und der Mangel an Liebe. Das ist der Grund. Und darum sollten wir jeden Tag um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Dabei geht es nicht darum, irgendwelche besonderen Gaben, wie zum Beispiel die Zungenrede zu bekommen. Die ist auch wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Muss man vielleicht den Pfingstlern nochmal ins Stammbuch schreiben, dass das nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass es darum geht, Jesus zu gestatten, uns zu verändern, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Das geht auch nur mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss uns das zeigen und wir müssen das wollen. Es geht darum, das Problem Laodiceas zu überwinden. Ihr wisst ja, das war die laue Gemeinde, wo Jesus nicht in uns ist, sondern nur vor der Tür steht. Ich habe im 2. Timotheus im Kapitel 3 gefunden, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Das ist nicht meine Idee, das steht in Gottes Wort. Ich lese hier gerade Verräter. Ihr habt es vielleicht gerade mitgekriegt, dass unsere tolle Innenministerin ein Gesetz erlassen hat, dass man sich gegenseitig denunzieren soll. Das ist das, was im Wort Gottes steht und was in der Endzeit kommt. Und man kann es wirklich frei nachlesen. Es ist auch durch die Medien gegangen. Es wird natürlich auch kritisiert. Aber treffender hätte man doch unsere derzeitige Gesellschaft nicht beschreiben können. Die Menschen werden viel von sich halten. Durch die Luft- und Raumfahrt, durch die Genforschung oder allgemein den hohen technischen Stand ist die Menschheit stolz auf das, was sie zu leisten imstande ist. Die Menschen werden geldgierig sein. Auch das sehen wir heute. Die Globalisten, die schon Milliarden auf dem Konto haben, die kriegen den Hals nicht voll. Haben wir noch nie so gehört. Durch die Börse, die Werbung und unser ganzes Umfeld wird den Menschen suggeriert, dass Geld und Konsum das Allerwichtigste auf dieser Welt sei. Was für ein Irrtum. Die Menschen werden zuchtlos, wild und gottlos sein. Gerade durchs Fernsehen wird uns gezeigt, welche Praktiken im Sexualleben anscheinend normal sind. Selbst die Ehe zwischen Mann und Frau scheint nur noch eine Fassade alter Tradition zu sein. Nur noch sehr wenige Menschen denken bei der Ehe daran, dass sie einst von Gott im Paradies gestiftet wurde, um das Zusammenleben zwischen Mann und Frau zu gewährleisten. Und wir müssen dafür auch noch bezahlen. Uns nötigen sie die GEZ-Gebühren auf, obwohl wir den Murks gar nicht sehen wollen. Also ich habe meinen Fernsehkonsum verringert. Ebenfalls durchs Fernsehen verursacht werden viele zu einem Volk von Gottlosen und Spiritisten. Jeden Tag laufen unzählige Mystery-Sendungen, die uns glauben machen wollen, dass es zwar übernatürliches, unheimliches Dämonen und Geister gibt, aber den Gott der Bibel, der seinen Sohn gab, damit alle gerettet werden können, den soll man am besten vergessen. In Lukas 21, Vers 26 heißt es dazu, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und das ist so. Geht mal raus auf die Straßen und redet mal mit den Leuten. Die haben Angst, die haben Sorgen, die haben teilweise Panik. Ich habe gehört, dass sich durch die Situation in dieser Welt gelesen auch etliche schon das Leben genommen haben, weil sie das nicht ertragen konnten. Das sind Zeichen der Zeit, die Gott nicht macht, die von Menschen gemacht werden, die Gott aber zulässt. Dieser Text besagt nichts anderes, als dass die Menschen Angst vor der Zukunft haben werden. Angst in Erwartung der Dinge, die kommen werden. Die Menschen spüren schon heute, dass etwas nicht mehr stimmt. Doch sie wissen nicht, was bald über die Erde hereinbrechen wird, weil sie die biblischen Prophezeiungen nicht kennen. In 1. Timotheus 4, Vers 1 spricht der Heilige Geist. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Die Wahrheit, die Bibel ist die einzige sichere Quelle, die uns die Zukunft voraussagt. Nur der Bibel dürfen wir Glauben schenken, dass sich ihre Prophezeiungen und Voraussagungen schon fast alle erfüllt haben. Die teuflischen Lehren sind diejenigen, bei denen sich Menschen der Kraft Satans öffnen und die uns von Gott wegführen. Die offensichtlichsten stellen dabei den Spiritismus und den Okkultismus dar. Mit ihren vielschichtigen Erscheinungsformen öffnen sich die Menschen der Macht Satans und die meisten tun das, ohne dass sie es wissen. Sie beschäftigen sich damit, Tote zu befragen, Karten zu legen, Astrologie, Zauberei, Meditation, Yoga, Wiederverkörperung, Tische röcken, Hypnose, Hellsehen, Wünschelruten gehen, Schellen, Heilen oder Wahrsagen durch Pendeln, Wahrsagen durch eine Kristallkugel, aus der Handfläche lesen, aus Kaffeesatz lösen und was weiß ich nicht noch alles. Ja. Die Seelsorgegespräche finden ja immer hinter verschlossenen Türen statt. Ihr würdet euch aus dem Staunen nicht rauskommen, was da alles zutage gefördert wird. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Letztlich ist das doch alles nichts anderes, als dass sich viele Menschen, die Gott nicht kennen, sich auf die fremden Kräfte, einlassen. Wenn man sie darauf anspricht, fragen sie sich, warum dies gefährlich sein soll. Dabei ist doch die Antwort ganz einfach. Gott hat es in seinem Wort verboten. Denn es steht geschrieben in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den vielen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und unser Auftrag ist heute, neben dem, dass wir den Menschen das Evangelium anbieten, alle diese Dinge abzuwehren. Ich sage ja nicht, dass das leicht ist. Ich sage nur, dass die Bibel uns das vorschlägt. Das ist nicht leicht. Menschen, die Probleme haben, die schwere Krankheiten haben oder sonst irgendwas, die klammern sich oft genug an jeden Strohhalm. Dann kommen die Geistheiler. Die gibt es übrigens auch in Deutschland. Man soll das nicht glauben. Aber gerade die Vermischung von Christentum mit fernöstlichen Elementen stellt eine sehr ernste Gefahr dar, weil man nicht mehr der Bibel als Quelle der Erkenntnis vertraut, sondern lieber in sich selbst hineinhört. Dabei gab Gott uns die Bibel und das Gebet, damit wir seinen Willen erfahren können. Gefährlicher als diese okkulten Praktiken sind allerdings Lehren, bei denen die Abkehr von der Sünde nicht mehr im Mittelpunkt steht. Auch das habe ich erlebt. Da hat einer bei mir eine Freundesanfrage gestellt auf Facebook und ich habe die bejaht und am nächsten Tag steht bei mir auf meiner Facebook-Seite, es sei satanisch, heute noch mit Menschen über Sünde zu reden. Woraufhin ich ihm sofort schrieb, ich erlaube keine Irrlehren auf meiner Seite, die werden am Ende noch mit mir in Verbindung gebracht. Und es dauerte eine Woche, da hatte ich eine Anzeige im Briefkasten von diesem Herrn, weil ich ihn angeblich öffentlich einen Irrlehrer genannt habe, was gar nicht der Fall war. Ich habe über die Lehre gesprochen. Dann habe ich mir die Freiheit genommen und habe dem Staatsanwalt einen netten Brief geschrieben, das waren zwei Zeilen. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich verstehe die Auffassung dieses Herrn nicht. Stellen Sie doch mal das Verfahren ein. Und das dauerte noch mal eine Woche, dann hatte ich die Einstellung. Aber da kannst du mal sehen, was alles so passiert. Ne? Da kommt einer wirklich mit den schlimmsten Dingen daher und wenn du widersprichst, macht er eine Strafanzeige. Jo. Das sind die Zeichen der Zeit. Als ich zum Glauben kam, das sind ja am 1. Oktober, habe ich ja goldene Hochzeit mit Jesus, habe ich ja schon gesagt. Ne? Da bin ich 50 Jahre wiedergeboren. Das habe ich am Anfang nie gehört, nie erlebt. Das gab es nicht. Das ist alles jetzt im Laufe der Zeit, ist das alles, hat sich das alles festgelegt. Wenn wir jetzt hören, dass die Politik ein Gesetz erlassen will, dass vier Personen zusammenleben und gemeinsam ihre Kinder erziehen können, dann ist das nichts anderes als eine okkulte Praxis. Das hat der Teufel den Leuten eingesagt. Nichts anderes. Schauen wir uns die Sprüche an im 28. Kapitel, Vers 13. Da heißt es, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und in Matthäus 24, Vers 14 heißt es, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wann wird das denn sein? Im Moment sehen wir noch nichts davon. Aber wir wissen ja, dass Elia nochmal kommt und wiederherstellt. Und der wird auch das Wort wiederherstellen und viele werden sich umkehren. Und damit sind wir nun endlich bei uns. Bevor Jesus wiederkommen wird, wird das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft vom stellvertretenden Tod Gottes und seiner Auferstehung auf der ganzen Welt gepredigt. Das passiert im Zeitalter von Satelliten, Fernsehen und Internet und ist die Möglichkeit gegeben, das Evangelium in die entferntesten Teile der Erde zu tragen. Aber wir sollten uns nicht darauf ausruhen. Wir sind Jünger und Nachfolger Jesu. Ich höre nicht, dass sich durch das Fernsehen oder das Internet viele Menschen bekehrt haben. Was ich aber höre, ist, dass das persönliche Gespräch mit Menschen die erfolgreichste Evangelisation ist in diesen Tagen. Und wir hören das von unseren Leuten auf der Straße, die Leute lassen sich zumindest schon mal ansprechen. Es wird nur noch Zeit, dass sie auch mal die Einladung endlich folgen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht tun, dann erweckt sich Gott Steine. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird und dann wird Jesus wiederkommen. Dann kann es sein, dass du gefragt wirst, was hast du mit den Funden gemacht, die ich dir anvertraut habe? Ihr kennt ja die Geschichte, ne? Was denkt ihr, wenn wir diese Frage auch gestellt kriegen? Was wirst du antworten? Hast du sie gewinnbringend genutzt oder hast du sie vergraben? Vielleicht hast du denen vertraut, die das Evangelium als Genussmittel wie Kaffee und Schokolade verkaufen. Auch darauf hat Gott eine Antwort. Wir finden sie wieder im Matthäus-Evangelium in den Versen 26 und 27. Da heißt es, wenn sie also zu euch sagen werden, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Unsere Antwort muss lauten und muss immer wieder lauten und sie muss laut gerufen werden. Und deswegen freue ich mich, dass unsere Predigten gehört werden, auch wenn wir sie nicht sehen. Die Antwort muss lauten, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Das ist die Antwort. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird dieses nicht still und heimlich geschehen. Die Bibel sagt es zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 7, dass alle Augen Jesus sehen werden, wenn er wiederkommen wird. Sobald also jemand behauptet, Jesus sei schon auf die Erde gekommen oder man könnte ihn hier oder dort sehen, dann ist das unbiblisch und daher eine vom Teufel ausgesendete Täuschung Satans. Bei der Wiederkunft Jesu steht also bereits fest, wer erlöst wird und wer nicht. Wenn er wiederkommt, hört die Gnadenzeit auf und dann werden alle erlöst für die ewige Herrlichkeit, die Jesus angenommen haben. Das hat jetzt nichts mit dem Calvinismus zu tun. Das ist nämlich auch nicht in Ordnung, was da erzählt wird. Dass Gott vor Grundlegung der Welt so und so viele zur ewigen Herrlichkeit berufen hat und so viele zur ewigen Verdammnis. Dann können wir, wenn das wahr ist, dann können wir die Evangelisation einstellen. So. Nein, bei der Wiederkunft Jesu steht es fest, wer wird erlöst und wer nicht. Da die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne schon geschehen sind und das Gericht ebenfalls schon lange tagt und die Wiederkunft Jesu Christi im Anschluss an die Zeichen genannt wird, deshalb können wir wissen, dass die Wiederkunft bevorsteht. In Matthäus 24, Vers 36 heißt es, von dem Tage, aber von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Wir können nicht denen vertrauen, die sagen, sie wüssten den genauen Termin der Wiederkunft Jesu. Durch diese falsche Auffassung sind Sekten entstanden in Deutschland. Die Zeugen Jehovas sind dadurch entstanden, dass sie versucht haben, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Und andere. Als der Sohn Gottes sich dazu entschied, als Mensch auf die Erde zu kommen, legte er all seine Herrlichkeit ab, die er im Himmel als Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde besaß. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtschaft an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Als der Sohn Gottes seine Göttlichkeit ablegte und als Mensch hier auf der Erde weilte, war er ganz und gar von seinem Vater abhängig. Darum wusste Jesus auch nicht den Tag und die Stunde seiner Wiederkunft. Die Frage ist jetzt, ob die Gläubigen das Datum nie erfahren werden. Beachten wir dazu den folgenden Text aus dem 1. Thessalonicher Brief. Von den Zeiten und von der Stunde aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein der Dieb in der Nacht über euch komme. Das haben wir gerade in Israel erlebt. Der Angriff ist über Nacht völlig unvorbereitet gekommen. Darüber gibt es viel zu sagen, aber das ist nicht unser Predigtthema. Aber wer nicht wachen wird, der wird verloren gehen. Und der Tag der Wiederkunft wird ihn völlig überraschend treffen, so wie man von einem Dieb in der Nacht überrascht wird. Wer aber wacht, der ist nicht in der Finsternis und damit wird für ihn die Wiederkunft nicht überraschend sein. Es ist das Prinzip Gottes, seinem Volk große Ereignisse immer lange vorher und auch unmittelbar vor eintretende Ereignisse anzukündigen. Wenn nun Gott alle großen Ereignisse vorher ankündigt und meist auch Zeit und Stunde mitteilt, so wird er dies wohl bei dem größten Ereignis der Weltgeschichte auch tun. Gott könnte vom Himmel aus die Wiederkunft Jesu seinem Volk bekannt geben. Aber er möchte, dass wir ihn lieben, dass wir ihm glauben und dass wir ihm vertrauen. In der Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt Petrus, er und auch die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir lesen in Offenbarung 3, das ist das Ende, kommt zum Schluss. Also wir müssen durchhalten bis zum Schluss. Und es wird schlechter. Wir sind noch nicht in der Trübsalzeit. Wir sind auf dem Weg dahin. Da kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Und für uns gilt es, durchhalten bis zum Ende. Nicht abfallen, nicht auf Menschen hören. Ja, das ist nicht einfach. Die Angebote, uns von Gott wegzubringen, sind mannigfaltig. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann nochmal aus Matthäus 24, die Verse 37 und 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Wie war das denn in den Tagen Noahs? Die Gottlosigkeit auf Erden war so groß, dass Gott beschloss, die Menschheit zu vernichten. Die Menschen der damaligen Zeit waren nur mit ihrem Alltag beschäftigt und fragten nicht nach dem Willen Gottes. Noah predigte 120 Jahre lang eine kommende Sintflut, doch am Ende ging nicht ein Mensch außer der Familie Noahs in die Arche. Selbst als von allen Tieren dieser Erde jeweils 2 Paare von den unreinen Tieren sogar und 7 Paare von den reinen Tieren in die Arche gingen, hatten sich die Menschen nicht bekehrt. Ein so eindeutiges Zeichen wollten die Menschen nicht verstehen. Dann schloss Gott die Arche und keiner konnte sich mehr entscheiden. Frage, wie hätte das auf uns gewirkt, wenn plötzlich die vielen Tiere zielgerichtet in ein Schiff laufen? Was hättet ihr dazu gesagt? Ich bin mir sicher, dass die Menschen damals sich bestimmt Gedanken darüber gemacht haben, ob das vielleicht nicht doch stimmen könnte, was Noah gepredigt hat. Doch am Ende ging keiner außer 8 Personen rein. Wie wird das Kommen Jesu sein? Wir haben gehört, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden es nicht durchstehen. Deswegen muss man sehr tief gegründet sein in unserem Herrn, Erlöser, Retter und Heiler, Jesus. Die Menschen sind heute in ihrem Alltag völlig ausgelastet. Da ist die Börse, da ist die Urlaub, da ist die Unterhaltung, da ist die Arbeit und der Materialismus spielt auch eine wichtige Rolle. Ich komme gleich zum Schluss. Kaum ein Mensch fragt heute noch nach dem Willen Gottes. Auch die Menschen von heute wollen die eindeutigen Zeichen nicht erkennen. Die Naturkatastrophen, der Spiritismus, die Gottlosigkeit, alles nimmt ein erschreckendes Ausmaß an. Doch wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt wird, dann wird Gott kurz darauf die Tür der Gnade schließen. In Offenbarung 15, Vers 5 wird beschrieben, dass Jesus seinen Mittlerdienst beenden wird. Kein Mensch kann sich dann noch für oder gegen Jesus entscheiden. Die Gnadentür wird für immer verschlossen sein, so wie Gott damals die Arche geschlossen hatte. Doch die Menschen werden dieses Ereignis nicht verstehen, da sie sich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigt haben und weil wir es ihnen vielleicht nicht gesagt haben. Wenn es zu spät ist, werden die Menschen nach dem Wort Gottes suchen. Doch ohne den Heiligen Geist werden die Menschen die Worte in der Bibel nicht verstehen können. Von daher rate ich allen, sich ausführlich selbst mit der Bibel zu beschäftigen. Denn sie ist der einzige Schutz, den wir gegen die große Verführung am Ende der Zeit haben. Jeder muss darauf achten, nicht zu den Menschen zu denen gehören, die vor der Arche stehen werden, also auch vor unserer Tür, wir heißen ja auch Arche. Wer durch Jesus Christus erlöst ist, der kann den kommenden Ereignissen getrost und angstfrei entgegensehen. Darum brennt es in eure Herzen, nochmal 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Herr Jesus, was für ein ernstes Wort heute Morgen. Aber wir sehen die Zeichen der Zeit und wir sehen, was der Teufel tut. Wenn wir sehen, dass der Teufel merkt, dass er keine Zeit mehr hat, dann sollten wir darüber nachdenken, wie viel Zeit wir noch haben. Und der Teufel hat keine Zeit mehr, der wütet, wie er nur wüten kann. Und du rufst uns zu, wir sollen unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Wenn wir diese Zeichen sehen, soll es uns nicht Angst machen, sondern Hoffnung geben. Hoffnung auf das ewige Leben, das nahe herbeigekommen ist. Wir danken dir für dieses Wort. Lass es uns in unseren Herzen bewegen und auch dir eine Antwort geben, ob laut oder in der Stille. Aber wenn Gott mit uns redet, freut er sich, wenn er auch eine Antwort bekommt. Und das wünsche ich mir auch von uns. Amen.